ARD.
Ich habe viele Sachen vom Tennis angewendet ans neue Leben. Und beim Tennis vor einem Match spielt man sich ein morgens. Mhm. Ne? Man geht einmal alle Muskelgruppen durch und man spielt Vorhand, Rückhand, Aufschläge. Man testet alles einmal an. Und das Lesen anderer Autoren und Autorinnen ist für mich das Warmspielen. Ich gucke dann, wie hat er diesen Satz formuliert, wie hat sie diese Passage gemacht. Man hat dann so einen Ehrgeiz und das ist immer gut, weil Schreiben sehr anstrengend ist im Sinne von, vor allem für eine Tennisspielerin, 2 bis 3 Stunden ruhig sitzen, das ist das Herausforderndste für mich.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Sie war eine Weltklasse-Tennisspielerin, ist jetzt Sportjournalistin, Moderatorin und eine ganz hervorragende Schriftstellerin noch dazu. Andrea Petkovic ist heute bei uns. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Andrea, du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, duzen ist okay für dich?
Ja, absolut. Ne? Das macht man bei uns im Sport. Ich weiß, ich mache jetzt immer mehr Schritte im Literaturbetrieb. Da wird nicht so geduzt. Mhm. Und ich bin dann noch eine kleine Exotin. Aber bei uns im Sport duzt man sich einfach.
Wir haben es jetzt kurz nach 19 Uhr. Was stand denn um diese Uhrzeit während deiner Profikarriere auf dem Plan? Was hast du gemacht zu dieser Tageszeit?
Also es kam ein bisschen drauf an, wann ich gespielt habe, aber nehmen wir mal an, die meisten Tennismatches werden so um die Mittagszeit, Nachmittagszeit gespielt. Das heißt, ich habe um 19 Uhr meistens Massage und Physiotherapie gehabt. Das dauert so 2 Stunden. Das hört sich sehr entspannt an. Das ist leider sehr schmerzhaft meistens gewesen. Vor allem nach einem schweren Match, wenn die Muskeln sauer sind und zu sind und fest sind, dann musste mein Physiotherapeut, ich hatte auch meine Physiotherapeutin eine Weile dabei, die mussten dann immer mit dem Ellenbogen richtig rein.
Aua. In die fiesen Stellen.
In die fiesen Stellen. Oh. Und ich erzähle immer, mir glaubt es keiner, aber es ist wirklich wahr. Ich habe jetzt seit 1,5 Jahren aufgehört und seitdem war ich nie wieder bei einer Massage oder bei einem Physiotherapeuten. Und ich glaube, ich muss mich noch erholen von all den Schmerzen meiner Profikarriere und irgendwann kann ich dann auch mal eine entspannende Massage zugeben.
Ja eben, es gibt ja auch Hot Stone und sowas.
Genau.
Ne? Also total soft. Ich habe noch ein bisschen kleine Augen heute, weil ich habe da ein neues Buch, Zeit, sich aus dem Staub zu machen. Ich sage mal weggesuchtet, bis spät in die Nacht und hatte das aber gar nicht erwartet, weil ich sage ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Tennis.
Also, okay.
Und mich interessiert Tennis auch gar nicht. Aber dieses Buch hat mich komplett gefesselt.
Wirklich? Super.
Ja, voll, weil du erzählst da so emotional und total authentisch und offen von diesem Abschied, den du da hinter dir hast jetzt vor knapp 2 Jahren. Hast du dich denn nach dem Schreiben so ein bisschen leichter gefühlt? Also war das irgendwie auch was Therapeutisches?
Therapeutisch würde ich sagen, nein, weil ich glaube, dass ich immer noch viel rumschleppe. Aber was es definitiv getan hat, ist, meine Gedanken klarer zu strukturieren. Mhm. Und ich habe 2 Zitate am Anfang des Buches. Eins ist sehr zynisch, sehr negativ, von Goethe geschrieben, Mephisto in den Mund gelegt, wo er sagt, besser wäre es, dass nichts entstünde, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde liegt. Das war die eine Stimme in meinem Kopf, die mir jeden Tag gesagt hat, du bist zu alt, du kannst es nicht mehr, die anderen sind besser. Aber dann habe ich auch ein anderes Zitat und die sollen wie im Dialog miteinander stehen, von dem tollen walisischen Dichter Dylan Thomas, der sagt, rage, rage against the dying of the light, also kämpf an gegen das sterbende Licht. Und das waren diese 2 Stimmen in mir, die miteinander sich gebettelt haben und miteinander gekämpft haben. Und als ich anfing, das Buch zu schreiben, wurde ich mir bewusst, dass es 2 Stimmen sind und dass die miteinander im Austausch stehen. Und bevor ich anfing zu schreiben, war ich einfach nur in einem Prozess der Transformation und ich war mir dessen gar nicht bewusst, sondern dachte nur, warum ist alles gerade so schwer? Ich verstehe es nicht.
Aber dass du noch ein Buch schreibst nach deinem ersten, war klar.
Das war klar. Ich glaube, ich wusste es schon vorher. Ich habe sehr stark darum gekämpft und ich bin sehr froh, dass mein toller Verlag Kiwi damit gegangen ist. Ich habe sehr stark darum gekämpft, dass mein Bild nicht vorne auf dem Cover ist.
Das wollten die bestimmt, oder?
Die wollten, ja. Ich glaube, die wussten schon, was ich meine. Aber es wäre natürlich einfacher gewesen, es zu verkaufen. Autobiografie von Andrea Petkovic, Spielsatz und Sieg und mein Bild vorne drauf. Da ist absolut gar nichts dagegen zu sagen. Ich lese Sportler und andere Biografien und Autobiografien sehr gerne. Aber ich hatte das Gefühl, dass Schreiben etwas ist, was ich noch lange mit mir rumtrage. Mhm. Und ich wollte mich auch als Autorin etablieren. Und ich glaube, wenn ich eine klassische Sportlerbiografie als erstes herausgebracht hätte, dann wäre es vielleicht auch mein letztes Buch gewesen. Oder das nächste Buch wäre sehr viel schwerer geworden zu schreiben. Und so habe ich das schon vor ein paar Jahren vorbereitet. Mhm. Ich dachte, ich gehe in die Fiktion nach dem ersten Buch. Aber dieses zweite Buch ist definitiv nicht fiktiv. Auch wenn ich mir es teilweise gewünscht hätte.
Ja. Also ich wünsche mir das natürlich sehr, dass du weiterschreibst. 16 Jahre lang warst du Profi-Tennisspielerin. Das letzte Spiel war dann bei den US Open in New York im August 2022. Kannst du dich denn noch an das Gefühl erinnern, unmittelbar nach Ende dieses Spiels, dieses letzten Spiels?
Ja, das war für mich auch überraschend. Das war große Erleichterung. Und ich glaube, dass es für mich persönlich, und ich habe mit ein paar anderen gesprochen, denen es ähnlich ging, der Prozess vor dem Aufhören viel schwerer war als das Aufhören selbst. Ich hatte so viel Angst davor, was danach kommen würde, vor der Leere. Ich dachte, mich ruft nie wieder jemand an. Auch was mache ich danach? Ich weiß nicht, was ich noch kann, außer Tennis spielen. Und dann, als es vorbei war, als ich mich durchgerungen hatte und als der Entschluss feststand, das hat mir schon geholfen, aber dann, als wirklich dieser Entschluss auch durchgezogen wurde und es war vorbei und es gab kein Zurück mehr, dann habe ich schon Zentner von meinen Schultern runterfallen spüren. Und das Interessante war, mein Team, meine Mannschaft, die waren total aufgelöst. Die hatten das natürlich auch die 2-3 Monate vorher immer in sich gehalten. Die haben total geweint und geheult. Und ich war okay. Und meine Gegnerin, Belinda Bencic, eine ganz tolle Schweizerin, mit der ich auch sehr gut befreundet bin und gegen die ich sehr gerne gespielt habe immer, viel jünger als ich, aber tolle Spielerin, die hat dann angefangen zu heulen.
Und du hast nicht geheult?
In dem ersten Moment nicht, aber dann, als ich sie gesehen habe, als ich mein Team gesehen habe, dann kam es natürlich bei mir auch hoch. Und dann sind die Zuschauer und Zuschauerinnen auch aufgestanden, es gab Standing Ovations und dann kam es auch über mich. Aber im ersten Moment weiß ich noch, der allererste, ich weiß auch noch, dass sie einen Ass geschlagen hat, war ich nur froh, dass es vorbei war und dann wurde ich aber von der Atmosphäre mitgetragen.
Und die Pressekonferenz war ja auch so rührend, die haben wir nochmal angeschaut im Netz.
Ja, genau.
Hast du auch geweint, aber ist ja klar, dass es einen da packt. Was hast du denn am nächsten Tag gemacht? Weil normalerweise waren deine Tage ja krass durchstrukturiert, das beschreibst du auch in deinem Buch. Also da wird einem echt schwindelig, wie kontrolliert du gelebt hast. Ne? Mhm. Also da gab es ja kein Ausreißen, das war alles so krass durchgeplant. Was hast denn du gemacht dann am ersten Tag?
Also der erste Tag war wirklich sehr, sehr schön. Es waren viele Freunde von mir auch aus Deutschland, natürlich auch welche aus New York, aber auch viele Freunde aus Deutschland sind nach New York gekommen, um bei meinem letzten Spiel dabei zu sein. Und wir sind dann morgens an den Strand gefahren. Ich weiß, das hört sich paradox an, aber es gibt einen Strand in New York. Mhm. Der ist jetzt vielleicht nicht der schönste Strand der Welt, aber es gibt einen. Und wir waren mittags dort und ich habe ein Bier getrunken und aufs Meer geschaut. Und es war eine große Erleichterung. Dann später kam dann schon auch die Angst wieder davor, was mache ich denn jetzt? Aber so die ersten paar Tage waren schon sehr schön.
Mhm. Einfach mal laufen lassen.
Genau, einfach mal die Kontrolle
mit
loslassen.
Mit einem Meer aus Zeit vor dir. Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das haben wir auch für dich gemacht. Und ich möchte dich bitten, den mal vorzulesen.
Okay. Ich heiße Andrea Petkovic und war zum Tennisspielen geboren. 16 Jahre lang habe ich alles für meine Leidenschaft gegeben. Biss, Hartnäckigkeit und Respekt für meine Gegner. Mit meiner Karriere musste ich erst Frieden schließen, aber heute bin ich einfach dankbar. Von der Tennisspielerin habe ich mich verabschiedet und bin angekommen in meinem neuen Leben als Schreibende. Als Sportlerin wollte ich die Fassaden aufrechterhalten, als Erzählerin geht es mir jetzt darum, sie einzureißen. Eine Optimistin war ich schon immer, aber in Zukunft will ich nicht mehr so streng mit mir sein und es auch mal ruhiger angehen lassen. Ich muss sehr lachen.
Das mit dem ruhiger angehen lassen hat dich amüsiert, ne? Das haben wir schon gedacht.
Weil ich würde das auch ganz genau so sagen, wie ihr mir das aufgeschrieben habt. Und trotzdem muss ich lachen, weil ich es natürlich nicht ruhiger angehen lasse, aber es mir jeden Tag vornehme und vielleicht irgendwann schaffe ich es auch.
Du arbeitest einfach nach wie vor sehr, sehr viel, ne?
Ich arbeite sehr viel. Ich habe eine Sache gemacht nach meinem Rücktritt, die ich gleichzeitig sehr empfehlen kann und eigentlich gar nicht empfehlen kann. Mhm. Und zwar, ich habe zu allem Ja gesagt, was mir angeboten wurde. Und ich kann das sehr empfehlen, weil ich dadurch herausgefunden gefunden habe, was mir Spaß macht, was mir nicht Spaß macht, wie ich mir mein Leben in Zukunft vorstellen kann. Ich kann es nicht empfehlen, weil ich seitdem wirklich fast durchgearbeitet habe und gar keine Ruhe hatte. Aber jetzt in diesem Jahr merke ich, dass ich immer mehr Sachen auch absage, wo ich weiß, ah, das brauche ich jetzt nicht und das macht mir nicht so viel Spaß. Und ich glaube, ich hoffe, im nächsten Jahr werde ich dann ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber es ist schwer.
Und machst du denn auch mal Urlaub? Weil das fand ich eine total erstaunliche Stelle in deinem Buch. Da schreibst du, Urlaub gibt es eigentlich nicht ohne schlechtes Gewissen. Ja? Mhm. Das ist einfach so Langstreckenflüge oder eine Corona-Infektion oder sowas. Das ist dann Urlaub quasi, Auszeit.
Ja, also es ist im Tennis wirklich sehr, sehr kompliziert, weil unsere Saison vom 1. Januar, es geht immer am 1. Januar los und dauert bis Mitte November. Am Ende vom November haben wir 6 Wochen Zeit, aber in diesen 6 Wochen müssen wir ja auch die Saisonvorbereitung unterbringen. Und du hast also eigentlich realistisch nur 10 bis 14 Tage, in denen du dich ausruhen kannst, was ja okay ist, aber das Problem daran ist, dass viele Tennisspieler und Tennisspielerinnen des Reisens müde sind und im November, wenn man in Deutschland wohnt, so wie ich, ist der Urlaub zu Hause in Darmstadt vielleicht nicht optimal von
Darmstadt
der Wetterlage.
Im November.
Ganz
ein
genau.
Traum.
Ganz genau. Und dann muss man eben wieder eine Wahl treffen. Fliege ich jetzt irgendwie nochmal irgendwo ins Warme oder fahre irgendwo hin mit der Hoffnung, dass es schönes Wetter gibt und riskiere es? Oder bin ich einfach auch mal zu Hause, was dann vielleicht nicht so erholsam ist im Sinne von Wetter etc. etc. Aber dafür ist man auch mal zu Hause. Ich habe mal so gemacht, je nachdem. Aber es gibt eben nicht diese Sommerurlaube, weil da haben wir unsere wichtigsten Turniere, da sind die French Open, Wimbledon, US Open, die sind immer über den Sommer hinaus gestaffelt.
Da gibt's keinen Urlaub auf Malle. Du bist ja als sehr kleines Baby mit 6 Monaten mit deinen Eltern aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Dein Vater, der war selber Tennisprofi, Tennislehrer und hat dich nämlich an da auch mal auf den Platz gestellt zum ersten Mal, oder?
Ganz genau, ja. Er hat mich und meine Schwester, das war echt super. Er war kein strenger Tennispapa. Er wollte einfach, dass wir Sport machen und meine Schwester hat sehr früh aufgehört. Gehört dann auch. Also sie spielt immer noch zum Spaß, aber nicht wirklich ernsthaft. Und ich habe irgendwie dann diesen Ehrgeiz entwickelt, das richtig zu meistern, Tennis. Und teilweise habe ich es geschafft, teilweise nicht so gut.
Also ich glaube, du hast dich ziemlich gut geschlagen. Mit 6 hast du angefangen. Ist das so das Alter normalerweise?
Also damals, als ich angefangen habe, ich bin jetzt 36 Jahre alt. Das heißt, als ich 6 war, da gab es noch nicht diese Kinderschläger, beziehungsweise es gab sogar kleinere Schläger. Aber die Bälle waren alle gleich. Mhm. Und die sind relativ schwer für ein kleines Kind, für ein 2-3-Jähriges. Das heißt, 6 war normal, 6, 7, 8 manchmal. Roger Federer hat, glaube ich, erst mit 9 angefangen. Heute sieht man viel früher Kinder schon auf dem Tennisplatz stehen. Es gibt kleinere Schläger, es gibt leichtere Bälle, Softbälle, die nicht so vollgepumpt sind. Das war auch eine Initiative des Tennissports, dass man früher an den Tennissport herangeführt werden kann. Aber ich glaube, in meiner Zeit war so 6, 7, 8 normal, wenn man schon ein bisschen stärker war, um so einen Schläger zu halten und auch den Ball rüber zu feuern.
Du bist ja mit 13 dann Deutsche Meisterin geworden. War dir da schon klar, wo deine Lebensreise hingeht?
Ich glaube, 13 ist ganz genau das Alter, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich würde sagen, kurz bevor ich die deutsche Meisterschaft gewonnen habe, deswegen habe ich sie auch gewonnen, hatte ich auf einmal so das Gefühl, ich glaube, das wird mein Leben sein und habe angefangen, ernsthafter zu trainieren und habe angefangen, Konditionstraining zu machen, Läufe im Wald, Seilspringen und wirklich meine gesamte Freizeit auf dem Tennisplatz zu verbringen. Und dann habe ich auch die deutschen Meisterschaften gewonnen, was mir relativ schnell gezeigt hat, aha, mit harter Arbeit, wenn du an dir arbeitest und trainierst, dann kommen auch die Erfolge und dann war ich nicht mehr von meinem Weg abzubringen.
Du sagst ja über dich, dass du eine total disziplinierte Arbeiterin bist, super zielstrebig, fleißig, diszipliniert und so weiter, aber dass du kein Talent hast.
Ja, das ist natürlich ein bisschen es ist ein bisschen kokettiert, aber ich glaube, das muss man einordnen oder ich muss das einordnen. Ich sage das immer und es stimmt auch bis zu einem gewissen Grade, weil ich natürlich einen sehr hohen Standard anlege, weil ich mit dem Besten der Welt immer gespielt habe. Und da weiß ich, dass mir im Vergleich zu denen etwas gefehlt hat, leider. Mein Kindheitstraum war es, die Nummer 1 der Welt zu werden und Grand Slams zu gewinnen. Das habe ich beides nicht geschafft. Ich war ein paar Mal nah dran, aber habe ich beides nicht geschafft. Und ich habe mich natürlich immer mit den Frauen vor mir gemessen und mit den Frauen um mich herum. Und da habe ich oft gemerkt, ach, so ein natürlicher Instinkt fehlt mir. Ich habe alles mir sehr gut erarbeitet und ich war sehr gut in der Analyse, was mir jetzt auch nach dem Tennisleben hilft als Tennisexpertin und Tennisexpertin. Tennisanalystin, das hilft mir unheimlich. Und ich konnte vieles ausmerzen und auch ausbalancieren, aber dieser letzte natürliche Instinkt für ganz oben hat mir gefehlt. Mhm. Und ich glaube, das ist der Maßstab, den ich an mich anlege. Natürlich im Vergleich zu ganz vielen anderen Leuten, die zum Spaß Tennis spielen, hatte ich schon Talent. Und ich glaube, worüber ich sehr froh bin, dass Talent, das Wort sich heutzutage auch gewendet hat und dass die Bedeutung sich geändert hat. Als ich anfing auf der Tennistour, war Talent wirklich, wie viel Ballgefühl habe ich und wie natürlich spiele ich Tennis. Und heute ist Talent auch, wie nachhaltig jemand seine Karriere gestaltet, wie gut er arbeitet, wie diszipliniert er sein kann.
Aber schön eigentlich, dass das ein erweiterter Begriff ist.
Ganz genau. Und das macht mir Riesenfreude, das zu sehen, dass zum Beispiel jetzt, ich nehme ein ganz konkretes Beispiel für die Tennisfans, Novak Djokovic, der nie als so talentiert galt wie ein Roger Federer, aber inzwischen hat er das negiert, natürlich auch durch all die Rekorde, die er gebrochen hat, aber weil er eben auch es geschafft hat, unverletzt zu bleiben. Und dazu gehört auch eine gewisse Art Talent.
Self-Care und so weiter,
ganz genau,
ne?
Ganz genau. Und er hat eben seine Karriere sehr, sehr lange auf hohem Niveau spielen können und spielt sie immer noch. Und das gehört zum Talent dazu. Und das freut mich, dass sich dieser Begriff ein bisschen geändert hat.
Ja, das ist echt schön. Du hast ja sehr oft trainiert dann in der Woche und warst noch dazu eine hervorragende Schülerin. Wie sah denn deine Teenie-Zeit so aus? Gab es da keine Partys, Jungs, Knutschen, Saufen mal oder sowas?
Wenig, allerdings muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, damals war es für mich natürlich der absolute Weltuntergang. Ich habe 3 oder 4 Monate vorm Abi, habe ich mich am Knie verletzt und musste so 3 Monate, genau bis zum Abi eigentlich Pause machen und habe dann beschlossen, okay, ich mache sogar 4 Monate Pause, konzentriere mich auf mein Abi und gehe dann in meine Profikarriere. Und damals war das, wie gesagt, der absolute Weltuntergang. Ich dachte, ach, alle anderen sind jetzt so gut im Tennis und ich sitze hier und kann nichts machen. Jetzt, 10, 15, 16 Jahre später, ist es das Beste, was mir passieren konnte, weil ich diese 4 Monate mit meinen Freunden und Freundinnen in Darmstadt beim Abitur machen hatte. Wir haben zusammen gelernt, wir sind zusammen zu Partys gegangen. Ja. Und ich glaube auch deswegen, dass ich so lange auf der Tour ausgehalten habe, weil ich nicht wirklich was vermisst habe. Natürlich hat man mal zwischendurch die Lust, zu Hause zu sein, mit seinen Freunden zu feiern, aber es hat mir nie so sehr in den Fingern gekribbelt, weil ich mich oft an diese 4 Monate erinnert hatte, wo ich ein ganz normales Leben hatte. Und das Schöne daran ist, was mich jetzt noch am meisten freut, viele meiner Freunde aus dieser Zeit sind immer noch meine Freunde heute.
Schön. Ja, das ist cool. Und die verliert man dann auch nicht über die Zeit, weil Tennis, das habe ich jetzt alles aus deinem Buch gelernt, das ist ja wirklich ein sehr einsamer Sport auf eine gewisse Art. Du hast zwar ein großes Team um dich und so weiter, aber du bist dann auf dem Platz dann schon sehr mit dir alleine auch, ne? In deinem Kopf, was da abgeht, diese ganze, diese Zwiegespräche, die du führst mit dir. Aber trotzdem werden die Freundschaften weiter gepflegt und können weiter bestehen. Das hat funktioniert bei dir.
Es hat am Ende viel besser funktioniert als am Anfang. Als ich mit 16, 17 anfing, Turniere zu spielen, da gab es noch keine Handy. Es gab schon Handys, aber ich hatte noch keins. Es gab noch keine Computer. Es war viel schwieriger, in Kontakt zu bleiben mit zu Hause. Und ich habe auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen gesehen, die ihr Talent nicht voll genutzt haben oder ihr Potenzial nicht voll entfaltet haben, weil sie Schwierigkeiten hatten zu reisen. Also ich glaube, von diesen Tennisspielern hören wir gar nicht so viel, weil die natürlich es nicht ganz nach oben geschafft haben. Und die hatten aber das Talent für ganz nach oben, wollten aber nicht so oft von zu Hause weg sein. Ich habe vor ein paar Tagen mit Anke Huber gesprochen, die mit 26 aufgehört hat, was sehr früh ist. Ja. Und sie hat aufgehört, weil sie nicht mehr von zu Hause weg sein wollte. Ihr war das Reisen müßig geworden. Sie hatte auch sehr früh auf der Tour angefangen, mit 15 schon. Mhm. Aber das war ihr Grund. Und das habe ich sehr, sehr oft gesehen. Das war bei mir zum Glück nicht so. Und später wurde es dann leichter. Ich sehe es jetzt. Ich sage immer, bei Tennisturnieren muss man einfach nur in die Lobby des offiziellen Hotels gehen. Mhm. Da sieht man alle Spieler und Spielerinnen am Handy, weil dort das Signal am besten ist und versuchen ihre Familien und Freunde zu Hause zu FaceTime. Also es ist immer ein super Anblick, weil wir alle nebeneinander sitzen und versuchen unsere Freunde zu Hause zu erreichen.
Aber was für ein Segen, ne, dass es das jetzt gibt, wirklich. 2011 warst du zum ersten Mal in der Top 10 der Tennis-Weltrangliste auf Platz 9. Und du schreibst, das hat mich nicht glücklicher gemacht. Mhm. Warum das? Da hast du doch so lange hingearbeitet.
Da habe ich so lange hingearbeitet und ich glaube, es hat mich nicht glücklicher gemacht, weil ich ein komplett falsches Verständnis von Glück hatte, als ich noch sehr jung war. Ich glaube, als ich das erreicht habe, 2011, da war ich 23 oder so. Und ich dachte, so Sachen im Außen, die können eine Lücke schließen, die man im Innen hat. Ich dachte, wenn ich einmal das Geld habe, um mir alles zu kaufen, was ich mir wünsche, wenn ich einmal den Ruhm habe, den ich mir wünsche und den Erfolg, dann wird alles gut. All diese Unzulänglichkeiten, ich glaube, die ganz normal sind als junger Mensch, egal ob man eine Frau oder ein Mann ist, dass man einfach, ich glaube, es ist sehr schwierig, finde ich, wirklich ein Teenager zu sein und aufzuwachsen. Man sucht seinen Platz in der Welt und ich dachte, dass im Außen diese Sachen das auffüllen können und war dann geschockt, als ich das geschafft hatte, mein Leben lang einen Traum zu erfüllen, war ich geschockt, dass da sich nichts verändert hat. Aber es war auch ein super Auslöser, an mir dann innerlich auch zu arbeiten. Und weil ich gemerkt habe, ich muss mich auch außerhalb des Platzes entwickeln und an mir als Mensch arbeiten, sonst wird diese Lücke nie geschlossen.
Das kennen wir Normalos ja aus dem normalen Leben auch. Ne? Also wenn man irgendwie so eine innere Leere verspürt, kauft man sich Schuhe oder so.
Ja, Quatsch, ja, genau. Ja?
Also da denkt man auch, oder ein Klavier. Keine Ahnung, was Menschen tun, wirklich. Und dann denkt man sich, das brauche ich auch gar nicht. Und ich fühle mich immer noch leer und traurig. Ne?
Ja. Ich glaube auch, dass wirklich Tennis spielen so eine super Analogie aufs Leben ist. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass du gesagt hast, ich habe mit Tennis nichts am Hut, aber ich konnte trotzdem Dinge in dem Buch finden, die mich berührt haben oder was auch immer. Ich glaube, dass nur im Tennis der einzige Unterschied, den es zum echten Leben in Anführungszeichen gibt, ist, dass es sehr komprimiert ist. Man weiß, man hat nur diese 10-12 Jahre auf der Tour, in denen man erfolgreich sein kann. Und deswegen sind, glaube ich, alle Emotionen und alles, was man durchläuft, genau gleich. Nur man muss es irgendwie schneller durchlaufen.
Ja.
Und genauso war es auch mit dem Erfolg, mit Schuhen, mit Klamotten, was auch immer, dass ich dachte, das wird es sein. Und dann war es es aber leider nicht.
Dieser leere Spaß, ne?
Genau.
Diese psychische Stabilität ist ja was total Wichtiges. Ne? Also das habe ich auch noch nie gehört vorher, dass es tatsächlich so ist. Da muss nur eine komische WhatsApp kommen von einem Spiel oder ein blöder Song laufen, der dich an was Doofes erinnert. Und schon wird man so ein bisschen wackelig. Wie kann man dagegen denn angehen? Also du hast wahrscheinlich einen Mentalcoach gehabt,
ja,
oder?
Genau, also ich hatte alles mal ausprobiert, Sportpsychologen, Mentalcoaches, Psychotherapeuten, also wirklich alles, was es gibt an Hilfe. Und von jedem habe ich ein kleines Handwerkszeug mitgenommen. Also es gibt wirklich Skills, die man, Fähigkeiten, die man erlernen kann. Das ist mit Meditation, das ist mit Konzentration auf den Atem. Und was es eigentlich ist, was man versucht zu schaffen auf dem Tennisplatz, ist eine Fassade der Undurchlässigkeit. Also dass man quasi wie eine Schauspielerin vielleicht auf die Bühne, nur dass die Rolle immer gleich ist, das ist die Stärke. Man ist stark, man vertraut sich, man weiß, man kann das und diese Wettkämpferin, diese Sportlerin, die mimt man auch, wenn man sich mal nicht so gut fühlt und je besser man dieses Innere undurchlässig halten kann, also das wirklich im Innern ist und nicht rauskommt während des Matches, desto besser performt man dann auf dem Platz und mir hat einer der Sportpsychologen, mit denen ich gearbeitet habe, mal was total Interessantes gesagt und ich glaube, dass das sehr wahr ist und das kann man vielleicht auch aufs normale Leben beziehen, hat immer zu mir gesagt, es gibt zwei Arten von Tennisspielern und Tennisspielerinnen. Die einen bringen all ihre privaten Probleme mit auf den Platz und können nicht so die Leistung bringen, wie sie es von sich gewohnt sind. Und andere fühlen sich gerade auf dem Platz in ihrem Safe Space, in ihrer Sicherheitszone, wo sie mal nicht darüber nachdenken müssen, was zu Hause gerade abgeht, weil sie wissen, jetzt habe ich mich nur aufs Match zu konzentrieren.
Klarer Auftrag, klare Rolle.
Ganz genau. Und bei mir war es immer ein bisschen das Zweite. Ich habe mich immer auf dem Tennisplatz, nicht immer, manchmal kam es trotzdem durch und ich konnte es nicht kontrollieren, aber oft habe ich mich auf dem Tennisplatz wie erleichtert gefühlt, dass ich mal nicht über das andere nachdenken musste und das beobachte ich bei ganz vielen von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass die das von außen manchmal mit auf den Platz bringen und andere da total befreit aufspielen, egal was passiert drumherum.
Man kennt es ja aus dem Fußball so ein bisschen beim Elfmeterschießen, wenn die Torwarte dann so rumkaspern im Tor, ne? Und den Schützen verunsichern wollen und so kleine Psychotricks gibt es beim Tennis ja auch, ne?
Ja, gibt es auch ein bisschen.
Ist das schon mal passiert oder hast du es selber mal gemacht vielleicht auch?
Ich habe einmal was gemacht. Also bei uns ist es mehr so, da kann man ja nicht so rumkaspern. Es gibt Regeln, du darfst deinen Gegner nicht ablenken. Es gibt einen Hindrance Call, heißt der, also einen Störungscall, der dann vom Schiedsrichter ausgeht, wenn du versuchst, deinen Gegner zu behindern. Dann kannst du eine Verwarnung bekommen. Also das geht nicht. Aber was im Tennis sehr genutzt wird, sind medizinische Auszeiten, auf die Toilette gehen, den Rhythmus stören, solche Sachen, weil Tennis doch oder Sport generell etwas Fließendes, ein fließendes Moment ist. Ja. Und wenn man merkt, der andere fließt gerade, dann versucht man diesen Fluss natürlich aufzuhalten. Und du hast mich gefragt, was ich habe da was gemacht. Meine Gegnerin hat wirklich unglaublich gespielt. Es war eine Weißrussin und ich habe einfach keinen Tritt gefunden. und ich lag gnadenlos zurück, 0613, und dann hat mir mein Trainer gesagt, du musst irgendwas machen, und dann habe ich vorgetäuscht, das ist schon sehr lange her und es tut mir sehr leid.
Es ist verjährt,
das ist sehr lange, es ist wirklich 12 Jahre her. Und dann habe ich vorgetäuscht, dass ich Schulterschmerzen habe, und dann kamen die Physiotherapeutin und der Arzt auf den Platz und ich habe mich so reingelebt in mein Drama, dass ich angefangen habe zu heulen.
Du wirst noch Schauspielerin, Andrea.
Das war mein Moment des Method Acting. Ich bin in meiner Rolle aufgegangen. Ich habe das Match auch noch gewonnen, aber danach habe ich mich geschämt und dann habe ich das auch nie wieder gemacht, weil das Gefühl danach war kein schönes.
Das kann ich mir voll gut vorstellen.
Das war, als wäre ich Falschgeld gewesen und hätte mich da rausgetrickst, und deswegen habe ich das dann auch nie wieder gemacht. Aber es hat einmal funktioniert.
Du hast gerade schon gesagt, es ist total wichtig, wie man auftritt auf dem Tennisplatz, dass man Selbstbewusstsein ausstrahlt und sich keine Schwächen erlaubt, auch in seiner Körperhaltung, in seinem Blick, da zählt wahrscheinlich alles. Und du schreibst auch ganz offen darüber, wie problematisch das ist, wenn man seine Tage hat und auf dem Tennisplatz steht. Das ist ja grundsätzlich ein Thema, das erst in den letzten Jahren so ein bisschen hochgepoppt ist, dass wir Frauen uns da jahrzehntelang mit den übelsten Krämpfen, Übelkeit und sonst was in die Arbeit schleppen, als wäre nichts. Und man fühlt sich eigentlich nur 3 Tage Bett mit Wärmflasche. Und du musst da in weißem Röckchen auf dem Tennisplatz stehen.
Ja,
Horror.
Das ist wirklich der Horror. Und ich wollte unbedingt, ich weiß, also es ist ja ein ganz ambivalentes Thema, weil auf der einen Seite möchte man gerne als Frau, dass einmal das anerkannt wird, was man Monat für Monat durchmacht. Und es gibt ja Frauen, bei denen es noch 1000-mal schlimmer ist, die ja teilweise in Ohnmacht fallen vor Schmerzen. Also es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Arten von Frauen und von Regelschmerzen oder auch keine. Manche haben auch Glück und haben wenig Regelschmerzen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht, dass ein männlicher Sportkommentator noch im Zweifel sagt, ah ja, heute ist sie nicht so gut drauf, weil sie hat gestern ihre Tage bekommen. Das ist ja diese
total
Ambivalenz, in der wir als Frau stecken. Aber ich wollte es in meinem Buch einmal verarbeiten, weil ich dachte, da muss irgendwie irgendjemand schreiben. Und warum ich da wirklich drauf bestanden habe, war, ich habe in Wimbledon, das ist das Turnier, wo wir alle in Weiß spielen müssen. Und mit Weiß heißt es wirklich komplett Weiß. Weiße Unterhose, weißer Rock, alles komplett Weiß. Und ich habe die toughsten Frauen, also wirklich Frauen, die die Nummer 1 der Welt sind, die teilweise den Druck eines ganzen Landes auf sich tragen. Es gibt ja wirklich Frauen, wo das ganze Land zuguckt, ob sie jetzt ein Match gewinnen oder nicht, die Nervenzusammenbrüche hatten in der Umkleide, weil sie gerade ihre Tage bekommen haben und eine Stunde später auf dem Center Court in Wimbledon spielen mussten, bei dem meist fotografierten Turnier der Welt. Und da dachte ich, das kann doch nicht sein, dass man darüber nicht schreibt. Wimbledon, muss man sagen, hat die Regel geändert, auch aufgrund dieser Debatte, die dann in England hochkochte. Mhm. Die Fußballerinnen haben da auch eine Debatte angestoßen und dann Tennisjournalistinnen sind draufgegangen und Wimbledon hat die Regel geändert. Kein Wortspiel. Und deswegen, glaube ich, kann sich durchaus was ändern. Und das Kapitel war mir wichtig, einfach sich das mal von der Seele zu schreiben. Und jetzt können wir alle wieder
jetzt
weitermachen.
Jetzt darf man pink tragen. Mensch,
genau.
Was für ein Durchbruch. Angelique Kerber war ja eine gute Freundin von dir, ne? Ihr wart Konkurrentinnen und auch Freundinnen. Wie ist denn das zusammengegangen?
Das war ein Riesenglück für mich wirklich, dass wir einander hatten. Ich glaube auch für sie, aber da soll sie lieber selbst drüber sprechen. Es ist ja dann doch so, dass man diese Sachen, die man im Tennis erlebt, am besten miteinander teilt, mit jemandem, der das Gleiche auch erlebt. Trotzdem ist immer ein kleines Hindernis da, weil wir am nächsten Tag, 2 Tage später, in der nächsten Woche möglicherweise gegeneinander spielen können. Und wenn man da, wenn man da dann Schwäche gezeigt hat, und natürlich weiß man, wenn man am nächsten Tag gegeneinander spielt, wird deine Freundin, dann Gegnerin, versuchen, das auszunutzen. Das gehört dazu. Ich glaube, was es einfacher macht, sind diese strengen Gesetze und Formen, in denen ein Tennismatch funktioniert. Man weiß, wenn man auf den Platz kommt, ich habe es eben schon erwähnt, es ist wie eine Bühne, es ist wie eine Persona, die man mitbringt, und es ist eine Schauspielerin, und zu dieser Schauspielerin gehört eben auch dazu, die andere besiegen zu wollen, auch wenn es deine Freundin ist. Und Angie und ich waren beide immer sehr gut im Danach und davor normal zu sein. Mhm. Das ist nicht bei allen so, aber wir waren beide gut und das war, glaube ich, unser großes Glück. Deswegen konnten wir unsere Beziehung sehr gut aufrechterhalten und sind heute noch sehr eng befreundet. Und das ist nicht normal, aber ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich mit ihr eben sehr viele Sachen teilen konnte. Und ich sag auch bis heute, dass ich nie so gut geworden wäre ohne sie, weil sie mich immer angetrieben hat in diesem gesunden Konkurrenzverhalten, weil ich manchmal, wenn mir die Motivation nicht so ganz oben war und ich habe gesehen, die Angie spielt wieder gut, dann habe ich trotzdem noch mal einen Zahn zugelegt.
Du bist schon sehr competitive, ne? Das finde ich cool. Aber hast du nicht manchmal gezögert, ihr zum Beispiel zu sagen, wenn du Streit mit deinem Freund hast oder wenn du, keine Ahnung, irgendwas an deinem Körper nicht so richtig funktioniert hat, wenn ein paar Tage später ein Spiel war?
Ich würde schon sagen, wir waren sehr, sehr eng. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass unsere Beziehung, seit ich aufgehört habe, noch ein bisschen enger geworden
Mehr geteilt.
Ja, ne? Oder natürlicher. Wir haben schon immer alles geteilt, aber wir haben vielleicht den Zeitpunkt manchmal ein bisschen angepasst, wann was geteilt wird. Und ich würde schon sagen, dass das noch enger geworden ist, seit ich aufgehört habe.
Du hast dich auch auf dem Platz manchmal beschimpft.
Das mache ich heute noch, das ist so schlimm.
Machst du das jetzt beim Staubsaugen? Oder?
Nee, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich so lange Arbeitstage habe, Fernsehtage, die von morgens bis abends gehen und ich habe 2-3 Tage keinen Sport gemacht und das muss ich machen. Also es ist nicht nur, weil ich es gerne mache, sondern auch, ich habe ein paar chronische Schmerzen in meinen Knien, meinem Rücken und um das in Ordnung zu halten, muss ich eben gewisse Übungen 5-6 Mal die Woche machen.
Ja.
Und manchmal sitze ich auf dem Bett und sage mir, Andrea, jetzt hör mal bitte auf, so ein Weichei zu sein. Steh jetzt auf und mach jetzt diese Übung. Also ich habe das mitgetragen in mein zweites Leben und beschimpfe mich immer noch. Und es funktioniert meistens.
Und auf dem Tennisplatz hat es dich motiviert einfach.
Ich würde das niemandem empfehlen, sich selbst zu beschimpfen. Ich glaube, es ist mehr so dieser kurze Wutmoment, um Adrenalin auszustoßen. Es ist wirklich wie ein Mittel. Man sieht das bei, ich habe ihn eben schon erwähnt, Novak Djokovic, der hat manchmal so Wutausbrüche. Und alle denken immer, das gibt es doch nicht, dass er sich nicht kontrollieren kann. Und ich bin fest überzeugt, dass er das mit Absicht macht, wenn es nicht läuft. Er ist älter jetzt auch. Manchmal ist der Körper noch nicht so in Schuss. Und so ein Wutausbruch kommt ja mit Adrenalin. Und
da
was macht
Feuer
Adrenalin?
Rein, ne?
Ganz genau. Du bist auf einmal aufmerksam, du siehst den Ball besser.
Krass.
Und es kann oft einfach nur ein Mittel zum Zweck sein. Bei ihm bin ich mir sicher, dass er es als Mittel zum Zweck benutzt. Und ich habe das manchmal auch gemacht.
Ich stelle mir das echt schwer vor, und das schreibst du ja auch. Du warst so lange die Tennisspielerin Andrea. Jetzt machst du auch ganz viel. Du arbeitest ja wie eine Irre weiter, hast du vorhin schon erzählt. Ne? Du bist Moderatorin, Kommentatorin, du bist Schriftstellerin mittlerweile. Aber wer bist du jetzt? Also hast du eine neue Identität gefunden oder bist du noch in diesem Transformationsprozess?
Ich erzähle dir 2 Anekdoten, dann kannst du vielleicht für mich entscheiden.
Ja.
Ich habe vor 2 Wochen, war ich an einer Hotelbar, Menschen kennengelernt. Andrea, was machst du? Ich spiele Tennis. Oh, kurze Pause. Ich habe mal Tennis gespielt. Also da ganz offensichtlich war mein Automatismus zu sagen, ich bin Tennisspielerin. Mhm. Am Montag musste ich einen Showkampf in Stuttgart spielen und ich habe meine Tennisschläger vergessen.
Okay, du bist in der Transformation, glaube ich. Ganz eindeutig.
Ganz genau. Das heißt, ich glaube, gleichzeitig habe ich schon losgelassen, weil das war das erste Mal, dass ich zu einem Tennisturnier gefahren bin und meine Schläger nicht mitgenommen habe. Auf der anderen Seite habe ich ganz automatisch gesagt, ich spiele Tennis, als wäre es das Normalste der Welt. Also ich glaube, ich schwanke hin und her.
Ja.
Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber oftmals sage ich noch, ich spiele Tennis und sehe mich noch als Tennisspielerin, aber das Vergessen der Schläger war das erste Zeichen, dass es langsam in die richtige Richtung geht.
Hast ein kleines Fädelchen losgelassen.
Ja, genau.
ist gut. Dieses strenge Diktat in deinem Leben als Profisportlerin mit Ernährung und Schlaf und Sport und Training und so weiter, das ist dann zu Ende gegangen mit deinem Karriereende vor 1,5 Jahren. Bist du denn dann da reingehüpft in ein Meer aus Burgern, Pommes und Bier? Oder wie hast du, weil ich kann mir vorstellen, wenn man so streng leben muss, will man da alles auf einmal haben?
Ja, also ich habe der Oktober in meinem Buch, also mein Buch ist nachher, sollte ich vielleicht dazu sagen, in den 12 Monaten aufgebaut. Und ich gehe sozusagen das letzte Jahr meiner Karriere durch und den inneren Prozess, den ich da durchlebe. Und der Oktober ist der erste Monat nach meinem Rücktritt. Und da raste ich schon ein bisschen aus. Also es ist noch alles im Maße. Aber ich habe mich da eine Zeit lang nur von Süßigkeiten ernährt, von Burgern, von Pommes, von all den Sachen, die ich eben fast 16 Jahre kaum gegessen habe. Das heißt nicht, dass ich es nie gegessen habe, aber wirklich sehr, sehr reduziert. Alkohol, ich habe dann Wein getrunken, Bier getrunken und so. Und irgendwann im November habe ich mich dann wieder eingepegelt, weil ich habe mich bestimmt nicht besser gefühlt. Ganz im Gegenteil.
Nee. Tut meistens nicht so wirklich gut.
Genau, wenn man sich ausschließlich von Süßigkeiten ernährt, fühlt man sich nicht so gut und nicht so energetisch aufgeladen. Und das hat sich dann wieder eingepegelt. Aber natürlich wollte ich mal alles ausprobieren. Und es war dann wie ein Kind, wirklich, dem Sachen verboten wurden und das dann jetzt angreifen kann.
Schokolade bis zum Umfallen.
Ja.
Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Körper? Weil der ist ja, wenn man Profisportler ist, das Wichtigste überhaupt. Der muss funktionieren, der muss am Start sein. Jede Verletzung ist eine Katastrophe. Und der ist ja vielleicht ein bisschen entfernt auch von einem selbst in der Wahrnehmung. Und jetzt ist dein Körper wieder bei dir, oder? Ja. Ist das so? Also fühlst du dich ihm näher und hast du ihn ein bisschen lieber?
Ja, ich würde schon sagen. Also ich würde wirklich sagen, der schönste Aspekt, der sich geändert hat an meinem Leben generell, seit ich aufgehört habe, ist, dass ich meinen Körper nicht mehr als Werkzeug sehe, sondern einfach als Teil von mir, und das bin ich. Und ich glaube, man lernt sehr schnell im Leistungssport, sich von seinem Körper zu dissoziieren, weil es eben sehr anstrengend wird. Und ich meine damit wirklich körperlich anstrengend. Also die Trainingseinheiten, die wir bestreiten, sind oftmals so, dass die Lunge sich anfühlt, als würde sie zerplatzen, als würde dein Herz durch deine Brust schlagen. Und es sind Schmerzen. Man hat muskuläre Schmerzen, man hat Schmerzen. Es ist anstrengend. Das kennt jeder, der mal einen langen Lauf gemacht hat oder so. Und das haben wir täglich. Mhm. Es gehört dazu. Arnold Schwarzenegger hat mal sehr interessant in seinem Buch geschrieben, dass ihm Bodybuilding sehr viel übers Leben beigebracht hat, weil man muss den Muskel ein bisschen zerstören, dass er wächst. Und so hat er sein ganzes Leben angegangen. Und damit konnte ich mich sehr gut identifizieren, dass man im Leistungssport eben seinem Körper kleine Verletzungen zugestehen muss, damit er dann stärker wird und größere Verletzungen denen widerstehen kann. Und das ist natürlich nicht gesund. Leistungssport ist nicht gesund. Und das ist in meiner Generation viel besser geworden, wenn man mal Boris Becker sieht oder so, die auch noch nicht dieses medizinische Know-how haben, das wir heutzutage hatten. Mhm. Die sind noch viel, viel kaputter, als wir es sind, als meine Generation es ist. Aber das war eine schöne Entwicklung, dass ich zu meinem Körper wiedergefunden habe und es wirklich Teil von mir ist. Es ist jetzt ein bisschen anders, dadurch, dass ich jetzt fürs Fernsehen arbeite. Es ist ja ein visuelles Medium. Mhm. Jetzt muss ich mich anders um meinen Körper kümmern. Jetzt muss ich mir die Haare waschen.
Das ist ja nicht mehr nur einfach Pferdeschwanz.
Genau,
ne?
Nicht mehr die Haare nach hinten. Jetzt muss die Haare, was ziehe ich an? Es ist anders.
Schminken.
Es ist anders. Schminken.
Lästig.
Genau, genau. Das ist anders. Aber es ist viel mehr ein Teil von mir. Mhm. Und ich bin auch nicht mehr, ich glaube, das ist das große Problem, wo das Dissoziieren auch ein Stück weit herkommt, ist, ich bin nicht mehr sauer auf ihn, wenn er nicht funktioniert. Sondern wenn ich jetzt Sport mache und ich merke mein Knie, dann höre ich einfach auf.
Ja.
Und als ich noch Profisportlerin war, wenn ich mein Knie gemerkt habe, dann wurde ich stinksauer auf meinen Körper, dass er nicht das getan hat, was ich wollte. Und das hat meine Beziehung zu meinem Körper viel besser gemacht, dass ich das nicht mehr habe.
Jetzt bist du sanft zu dir. Hat er auch verdient.
Sanfter.
Nach der Plagerei. Du hast ja vorhin schon gesagt, das erste Gefühl nach dem letzten Spiel war Erleichterung. Mhm. Gibt es denn etwas, was du vermisst aus dieser Zeit?
Ja, also ich vermisse den Wettkampf wirklich. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich Matches kommentiere, die große Matches sind. Ich habe zum Beispiel das Halbfinale der Australian Open gemacht. Und dann sind da 9000 Menschen, die ganze Stadt konzentriert sich auf dieses Match und nur dieses Match und alle gucken zu, dann vermisse ich es noch. Aber was ich, meine Methode dagegen, das mache ich immer, ich gehe dann am nächsten Tag oder ein bisschen später, gehe ich einmal durch den Kraftraum über die Trainingsplätze, und das sind die 95% einer Tennisspielerin in Wirklichkeit, die Vorbereitung, die Nachbereitung, die Routine, und die vermisse ich nicht mehr.
Ich befinde mich im Rauschzustand der Freiheit, hast du auch in dem Buch geschrieben. Das finde ich sehr schön. Das hält bis heute an.
Ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass dieses, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Ja zu allem sagen, ich glaube, dass das nicht nur daraus gekommen ist, weil ich erstmal alles ausprobieren wollte, sondern auch, weil ich mal Ja sagen konnte, weil ganz oft musste ich Nein sagen, weil ich bei einem Turnier hier war, in der Trainingsphase da, nicht in Deutschland, nicht hier. Und jetzt konnte ich mal Ja sagen zu allem, und das habe ich dann auch gemacht. Und es ist natürlich ein berauschendes Gefühl, wenn man plötzlich neue Leute kennenlernt, nicht nur die Tennisspieler und Tennisspielerinnen, sondern Leute aus anderen Umfeldern. Alles ist neu, alles ist spannend, und das ist auf jeden Fall noch ein bisschen so. Ich finde mich langsam mehr ein, aber es ist immer noch ein bisschen so.
Du bist ja ein sehr kompetitiver Typ, hast du vorhin selber gesagt. Und das bist du auch beim Schreiben tatsächlich. Bevor du selber schreibst, liest du andere Autoren, die du verehrst?
Ja, so genau. Lustig. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus zwei Sachen im Tennisspielen. Oder ich habe viele Sachen vom Tennis angewendet ans neue Leben. Und beim Tennis vor einem Match spielt man sich ein morgens. Mhm. Ne? Man geht einmal alle Muskelgruppen durch und man spielt Vorhand, Rückhand, Aufschläge. Man testet alles einmal an. Und das Lesen anderer Autoren und Autorinnen ist für mich das Warmspielen. Mein Gehirn fängt an, sich ins Schreiben hineinzuversetzen. Lesen ist ja wie Training. Ne? Ich gucke dann, wie hat er diesen Satz Satz formuliert, wie hat sie diese Passage gemacht. Und dann habe ich natürlich auch den Anspruch, so gut zu schreiben wie die anderen. Das schaffe ich natürlich noch nicht so wie Joan Didion zu schreiben. Aber man hat dann so einen Ehrgeiz und das ist immer gut, weil Schreiben sehr anstrengend ist im Sinne von, vor allem für eine Tennisspielerin, 2 bis 3 Stunden ruhig sitzen, das ist das Herausforderndste für mich.
Du bist immer noch ein bisschen Flöhe im Popo.
Ganz genau.
Du bist ja auch Mentorin für Nachwuchsspielerinnen beim Deutschen Tennisbund. Was sind denn so die wertvollsten Tipps nach deiner langen Karriere, die du den jungen Frauen mitgeben kannst?
Für mich das Allerwichtigste, und das versuche ich wirklich meinen Mädels mitzugeben, ich habe damals, wenn man so jung ist, nimmt man jede Niederlage wie eine persönliche Beleidigung und kommt teilweise 3 Tage nicht mehr aus dem Hotelzimmer raus und denkt, die ganze Welt ist untergegangen. Und was ich versuche, den jungen Frauen mitzugeben, ist, dass ich habe 16 Jahre auf der Tour gespielt. Am Ende hat weder jemand gefragt, noch habe ich mich daran erinnert, wo ich mit 19 oder 18 verloren habe. Mhm. Im Gegenteil, die Niederlagen haben mir immer den nächsten Schritt vorgegeben, was besser werden muss, was anders werden muss. Ich versuche ihnen eine andere Perspektive auf die Niederlage zu geben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das Karrieren länger macht. Ich habe nämlich die letzten 6 Jahre waren meine Lieblingsjahre auf der Tour. Mein Körper war viel älter. Ich konnte nicht mehr die Leistungen bringen, einfach rein körperlich, die ich mal mit 21, 22 gebracht habe. Aber mental war es eine viel gesündere Phase für mich, weil ich besser mit Niederlagen umgegangen bin. Und das ist ganz, ganz klar. Ich habe nach einer Niederlage und nach einem Sieg die genau gleichen Routinen gehabt. Und dadurch habe ich meinem Körper signalisiert, es ist okay, so oder so. Und wurde dann auch bei einem Sieg nicht zu euphorisch, aber auch bei einer Niederlage nicht zu niedergeschlagen. Und das versuche ich meinen jungen Mädels mitzugeben. Es kommt manchmal an, aber oft auch nicht. Man muss leider, das ist das Schlimmste, ich glaube, das weiß jeder Lehrer, jede Professorin, jeder Mentor, der jemandem was beibringen will, jungen Menschen, dass die oftmals denken, sie wissen es besser. Ist ja auch gut, das ist ja Teil der Jugend, dass man denkt, man weiß
komplett,
es besser.
Ja.
Aber man möchte es wenigstens mal gesagt haben.
Selbstüberschätzung gehört dazu zum Erwachsenwerden. Liebe Andrea, zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Ich glaube, das, was ich gerade, was ich auch versuche, das ist ja wie ein Stand-in für diese jungen Spielerinnen, die ich teilweise betreue, sind ja wie ein Stand-in für mein jüngeres Ich. Und ich glaube, dass Niederlagen nicht das Schlimmste der Welt sind. Im Gegenteil, dass man die positiv ummünzen kann. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist nachhaltig denken. Ich hätte nie gedacht, dass ich 16 Jahre auf der Tour sein werde. Und dieses nachhaltige Denken, ich hätte anders in manchen Momenten entschieden, wenn ich dieses Bewusstsein gehabt hätte, dass ich noch 16 Jahre spiele, weil ich habe oft dann so nochmal eine Spritze, um das Match nochmal zu spielen, was wirklich nicht wichtig war. Und diese Entscheidung hätte ich anders getroffen und mich mehr auf die wichtigen Momente konzentriert.
Unser Lesetipp. Andrea Petkovic, Zeit, sich aus dem Staub zu machen, ist wirklich auch ein tolles Buch für Nicht-Tennis-Fans. Da fiebert man sehr mit. Ich danke dir sehr, dass du bei uns warst heute.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke, Dominik.
Fand ich auch. Fand ich total schön. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe natürlich, dass du noch sehr viele Bücher schreibst.
Das werde ich versuchen. Danke.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.